Leaders and Missions. Der Podcast für Visionäre, Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Nele Maarten de Vries.
Dieses strukturierte Aufbauen von Prozessen, das ist eigentlich etwas, was so ein bisschen dieser Startup-Natur zuwider ist, weil eigentlich willst du ja super agil sein, schnelle Entscheidungen treffen und irgendwie bist du ja super begeistert auch von deinem eigenen Produkt und willst am liebsten alles auf einmal umsetzen. Und diese Mentalität, die hatten wir am Anfang auch, ich glaube, die war auch an sich wichtig, aber man muss dann doch recht schnell in diesen Modus hereinfinden, dass man sich auf einzelne Aspekte fokussiert, diese Prozesse dann eben auch aufbaut, auch wenn es langweilig klingt, aber nur dann kann man halt auch eine funktionierende und effizient arbeitende Organisation bauen. Und das hätte ich, glaube ich, früher gemacht, tatsächlich.
Herzlich willkommen, lieber Nele. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Aufnahme zusammen machen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Nele, ich schmeiß mich mal gleich voll rein. Ich bin super neugierig, egal was es angeht. Und vor allem neugierig auf Menschen, was sie so umtreibt und warum sie Dinge tun. Du hast dich bei deiner Gründung bestimmt damit beschäftigt. Was ist dein Why? Warum machst du das, was du gerade tust? Was ist dir wichtig dabei?
Ich glaube, die Entscheidung, ein Startup zu gründen, ist irgendwie nie leicht. Vor allem, ich glaube, in so einem Umfeld, wo man sich bewegt, ist es irgendwie, also zumindest bei meinem Umfeld war es komplett neu und man musste irgendwie ja schon so ein bisschen ausbrechen und auch Überzeugungsarbeit leisten, so im familiären Umfeld, dass es jetzt irgendwie ein sinnvoller Weg zu gehen ist. Aber ich habe es tatsächlich so gesehen, dass es für mich eine Möglichkeit einfach gab nach meinem Studium. Und meine Einstellung damals war so ein bisschen, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich werde es wahrscheinlich 10 Jahre später, wenn ich in einem normalen Job wäre, nicht mehr machen. Und ich habe es absolut nicht bereut. Ich habe so viel gelernt. Also damals war es eher so, ja, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren.
Du hast gerade gesagt, so eine Möglichkeit. Was ist denn da ganz genau passiert?
Wir hatten während dem Studium schon eine Videoproduktion und ich und mein jetziger Mitgründer auch, der David, wir haben uns immer sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie wir diese klassische Videoproduktion, die ja eigentlich immer qualitativ hochwertig sein soll, irgendwie automatisieren können, weil wir teilweise echt ein schlechtes Gewissen hatten, irgendwie 5.000, 10.000 Euro in Rechnung zu stellen für so einen Kurzclip, der irgendwie 1-2 Minuten lang ist. Und aus diesem Pain heraus haben wir uns dann so eine kleine Mini-MVP quasi gebaut und das bei diversen Startup-Veranstaltungen vorgestellt und gepitcht. Unter anderem auch damals bei Dagmar Wörl in Nürnberg, also das ist ja die Höhle der Löwen, Jury-Mitglied. Und das hatten wir damals auch gewonnen und das waren solche Momente, hatten wir ein paar tatsächlich hintereinander, die so ein bisschen das Ganze bestätigt haben. Und dann kamen Investoren auf uns zu, haben also grundsätzlich mal Interesse geäußert, auch war noch ein langer Weg dahin, aber das war so der Start. Und dann war die Entscheidung gut, entweder wir machen es oder wir machen es nicht. Und mein Mitgründer war damals gerade mit seiner Ausbildung fertig in meinem Studium, haben wir beschlossen, wir nehmen uns jetzt 6 Monate Zeit, geben Vollgas und schauen, dass wir Investoren von uns überzeugen, diese Vision auch wirklich umzusetzen, weil mit diesem MVP konnte man tatsächlich nicht so viel anfangen am Anfang. Es war eigentlich eher ein kleiner Proof of Concept, wie gesagt. Und das hat ganz gut geklappt.
Und diese Schwelle, vielleicht erinnerst du dich da noch dran, weil also ich kann mich an meine Schwelle total gut erinnern, aber vielleicht diesen wirklichen Moment, wo du sagst, so jetzt springe ich. Kannst du da beschreiben, ja, was damit mit dir passiert ist?
Es war tatsächlich so ein bisschen ein Prozess, weil ich habe während dieser Entscheidung noch meine Bachelorarbeit geschrieben. Das heißt, es war jetzt nicht so, ich war fertig und dann musste ich irgendwie eine Entscheidung treffen, sondern das ist irgendwie so gekommen. Aber es hat sich schon wie ein großes Abenteuer angefühlt. Ich weiß noch, wie die Luft gerochen hat in unserem ersten Büro zum Beispiel und diese ersten Momente, die wir damals hatten, auch wo wir so das erste Mal eigene Büro so ein bisschen eingerichtet hatten. Das ist schon sehr sehr einprägsam gewesen und im Endeffekt halt auch ein krasser Moment, vor allem rückblickend. Dem Moment merkt man das gar nicht so, aber rückblickend auf jeden Fall. Aber ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, dass die Entscheidung war, glaube ich, im Vergleich zu anderen relativ leicht, weil ich war nicht gebunden, ich hatte keine großen finanziellen Verpflichtungen. Klar, ich musste irgendwie gucken, dass ich mich finanziere über diesen Zeitraum. Aber das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mitten im Leben stand oder so, sondern ich bin ja noch recht jung, und dadurch war das dann, glaube ich, im Vergleich zu anderen eine recht leichte Entscheidung.
Ihr wart zu zweit, richtig?
Ja.
Hat euch das geholfen? Und wenn ja, wie?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, alleine zu gründen, vor allem ein Tech-Startup ist meiner Meinung nach unmöglich. Also ich finde sogar zwei Gründer ist auch schon teilweise manchmal ein bisschen wenig, weil du kannst ja nicht auf alles gleichzeitig fokussieren. Das funktioniert nicht. Und trotzdem musst du Marketing aufbauen, Sales aufbauen, Support aufbauen, Customer Success aufbauen, Produkt, Tech, Engineering. Bei uns ist auch noch technisch sehr komplex. Daher brauchst du mindestens zwei und ich glaube sogar drei wäre am besten, wobei wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Rollenverteilung haben, ich und mein Mitgründer. Also das funktioniert super.
Warum glaubst du, zu dritt wäre es noch besser?
Also wenn man sich nicht persönlich verstreitet, das ist also dann noch schwieriger, diese Komponente, aber wenn du wirklich drei Gründer hast, einer macht zum Beispiel Sales, der andere kümmert sich eher so um Produkt und so weiter und der dritte macht vor allem das Thema Engineering und Tech, dann hast du halt nochmal eine bessere Rollenverteilung und auch einen besseren Interessensausgleich. Also ein erstes Beispiel, finde ich, ist Marketing und Sales und aber auch Tech und Produkt, weil letztendlich hast du innerhalb dieser Rollen schon Zielkonflikte und wenn du diese Zielkonflikte in einer Person vereinst, ist es, glaube ich, für das Gesamtunternehmen, funktioniert es nur dann, wenn man dann als Gründer auch irgendwie recht selbstreflektiert an diese Arbeit rangeht. Aber wenn man diese Rollen auch noch in unterschiedlichen Personen hat, ist es, glaube ich, am vorteilhaftesten.
Ich finde es gerade total schön, dass du über Rollen redest. Also es erinnert mich so ein bisschen an das Thema so rollenbasiertes Arbeiten und
Ja.
ein bisschen so weg von der Denke, Beschreibung, so Jobbeschreibung und so. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Teil von dieser New Work Bubble, in der wir uns so bewegen und diesem Wandel der Arbeitswelt, der sich gerade massiv halt vollzieht. Und ich glaube, rollenbasiertes Arbeiten ist ein Schlüssel. Wenn du so auf deine eigene Rolle guckst, also gerade die Rolle, die du hast, das finde ich nämlich spannend. Was sind denn da so für Aufgaben drin? Weil du hast ja die CEO-Rolle, ne? Aber ist das so der klassische CEO oder machst du noch andere? Also das finde ich echt spannend.
Also die ändert sich eigentlich konstant. Das ist ja eigentlich das Interessante. Meine Rolle letztes Jahr war eigentlich so ein bisschen, also wenn man sich die Aufgabenbereiche mal anschaut, dann war das vor allem das Thema Fundraising, also Investoren, Investor Relation und so weiter, was ja auch klassisch eine CEO-Thematik ist. Außer du hast einen CFO, aber das haben die wenigsten Startups. Und auf der anderen Seite eigentlich Head of Sales. Das war so meine primären Rollen letztes Jahr. Seit Anfang diesen Jahres hat sich das ein bisschen gewandelt, weil wir jetzt ein Sales-Team haben und wir da auch sehr seniorige Personen haben, zum Glück. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich in zwei Rollen. Ich bin zwar immer noch in der CEO-Rolle, aber im Sales-Team bin ich mittlerweile eigentlich ein Account Executive und habe eine eine untergeordnete Rolle, muss ich sagen. Ich bin halt Teil des operativen Prozesses und arbeite mit, weil wir halt natürlich Sales Power brauchen. Aber das finde ich super spannend, weil sich das halt so ein bisschen gewandelt hat. Auf der anderen Seite habe ich jetzt das Thema Customer Success komplett aufgebaut, die letzten Wochen und Monate, wo ich halt da wieder in dieser wahnsinnig strategischen Rolle drin bin. Und ich glaube, das ist als Gründer, glaube ich, auch sinnvoll, dass man sich halt Bereiche, die jetzt wichtig sind, rausnimmt, schaut, dass man dort Prozesse aufbaut, weil man kennt das Produkt und die Kunden meistens am besten und dann halt Leute draufsetzt, die das Ganze managen können und dann weiter ausbauen und verfeinern können. Damit habe ich in den letzten Jahren die beste Erfahrung gemacht. Und als Gründer musst du halt dann so ein bisschen dein Baby dann abgeben und dann schlüpfst du halt wieder in die neue Rolle rein. Aber das macht es halt auch super spannend, weil man lernt so viel und ja, dadurch, dass du halt wieder immer neue Herausforderungen hast, kannst du diese, also musst natürlich die Herausforderung ergreifen und aber dann beschäftigst du dich natürlich immer mit neuen Themenbereichen.
Hm. Wenn du nochmal neu gründen würdest, würdest du auf der Basis deiner Erfahrung irgendwas anders machen oder würdest du nochmal so rangehen?
Ja, ich glaube, ich hätte das schon früher gemacht, weil am Anfang dieses strukturierte Aufbauen von Prozessen, das ist eigentlich etwas, was so ein bisschen dieser Startup-Natur zuwider ist, weil eigentlich willst du ja super agil sein, schnelle Entscheidungen treffen und irgendwie bist du ja super begeistert auch von deinem eigenen Produkt und willst am liebsten alles auf einmal umsetzen. Und diese Mentalität, die hatten wir am Anfang auch. Ich glaube, die war auch an sich wichtig, aber man muss dann doch recht schnell in diesen Modus hereinfinden, dass man sich auf einzelne Aspekte fokussiert, diese Prozesse dann eben auch aufbaut, auch wenn es langweilig klingt, aber nur dann kann man halt auch eine funktionierende und effizient arbeitende Organisation bauen. Und das hätte ich, glaube ich, früher gemacht, tatsächlich. Und was wir auch rückblickend falsch gemacht haben, wir haben uns am Anfang auf einen komplett falschen Markt fokussiert. Also wir haben eigentlich 2 Jahre lang versucht, eine Go-to-Market-Strategie umzusetzen, die absolut nicht funktioniert hat.
Mhm. Was meinst du damit, absolut nicht funktioniert hat?
Ursprünglich war Mosaik angedacht als ein Tool für Kleinst- und Kleinunternehmen, um schnell und einfach qualitativ hochwertigen Content, zum Beispiel für Social Media, zu erstellen. Und das Business Model war darauf ausgelegt, dass wir Abo-Modelle verkaufen, die so zwischen 14 und 70 Euro im Monat kosten, inklusive Service und Support. Und das war aber gerade die Zeit, wo Canva sehr doll in den Markt gedrängt ist und dann zum Beispiel auch die Instagram-Editing-Features ausgebaut wurden und du dort auch Templates zum Beispiel hattest. Und dann ist natürlich die Entscheidung, vor allem für so ein kleines Unternehmen, Geld für ein Tool auszugeben oder die kostenlose Version von Canva oder von Instagram zu nutzen, eigentlich liegt auf der Hand. Man entscheidet sich natürlich für die kostenlose Version und der Service war dann doch nicht so wichtig für diese Zielgruppe. Und das hat dazu geführt, dass wir zwar 14.000 Unternehmen geonboardet haben in den ersten Monaten, wo wir gelauncht haben. Das hat super gut funktioniert mit Social Ads flankiert und so weiter. Aber wir haben es halt nicht monetarisiert bekommen. Und dann haben wir durch Zufall 2 Kunden während dieser Zeit schon gewonnen, die uns für ganz andere Bereiche genutzt haben. Und zwar in einem großen Unternehmenskontext, Corporate Design konforme Inhalte, unabhängig von Marketing oder von Agenturen erstellen zu können. Und dann war halt die Entscheidung, okay, was machen wir? Und vor 1,5 Jahren haben wir gesagt, okay, wir schmeißen alles über Bord, drehen alles auf links, das ganze Produkt, auch die ganze Art und Weise, wie wir Vertrieb machen. Vorher haben wir Ads geschaltet, die Leute sind in den App Store gegangen, haben sich ein Abo gekauft, wir hatten keinen persönlichen Touchpoint und plötzlich mussten wir Enterprise Sales machen. Das heißt, es hat sich alles geändert, aber das hat wahnsinnig gut funktioniert und wir wachsen gerade sehr, sehr schnell, haben super tolle Kunden. Also es macht richtig Spaß. Aber das ist so ein bisschen die Wandlung, die wir durchgemacht haben. Und das hätten wir uns vielleicht sparen können, wenn wir ein bisschen besser analysiert hätten, was unsere Competitor in dieser Zeit machen. Und es war, glaube ich, einfach ein bisschen gefährlich, diesen Markt anzugehen. Auf der anderen Seite, wer weiß, also vielleicht hätte es auch funktionieren können, wenn gewisse Umstände nicht passiert wären. Aber im Nachhinein, wie gesagt, ist man immer schlauer und ich glaube, was das Learning draus ist, ist eine klare Marktanalyse zu machen, Competitors auch unglaublich ernst zu nehmen, sich ganz genau anzuschauen, was sie machen und dann halt auch schnell Entscheidungen treffen, wenn man merkt, ein Markt funktioniert nicht. Und das hätten wir vielleicht auch ein bisschen früher machen können. Ich glaube, dass wir es überhaupt gemacht haben, ist schon eine große, also ein großer Erfolg gewesen. Das definitiv. Aber man hätte es wahrscheinlich ein bisschen früher machen können.
Ja. Ja, ich überlege gerade, wie wir vielleicht daraus noch eine Transferleistung hinkriegen. Ich meine, das ist ja einer der allergrößten Painpoints von Unternehmensgründungen grundsätzlich in der Startup-Welt massiv. Oder sagen wir, der Grund, weswegen Startups quasi nicht hochkommen, ist also entweder der vermutete Markt nicht da, der Markt reagiert anders. Ihnen geht klassisch das Geld aus. Also die schaffen es nicht rechtzeitig in diesen Turnaround, den ihr da ja gemacht habt, diese Pivotierung halt zu schaffen. Ja. Und das schaffen ja ehrlicherweise die wenigsten. Ne? Also und ich weiß selber, wie schwer das ist. Wir haben auch pivotiert. Ja. Also wir sind auch in den Markt reingegangen und dann ist eigentlich der Markt zusammengebrochen, der Immobilienmarkt. Ne? Also es ist, also wir sind voll in diesen Dip reingelaufen und ich frage mich auch immer wieder, hätte man das vermeiden können? Ja. Also und ich bin schon eine Person, die sehr auf Analyse, Daten und Fakten gestellt ist. Und ich glaube, mir wäre das, und das spielt so ein bisschen in dein erstes rein, mir wäre das wahrscheinlich nicht passiert, hätte ich ganz am Anfang einen Mitgründer gehabt, der diese Blindside gedeckt hätte.
Ja, und auch diese Begeisterung, vor der man sich tragen lässt, weil du hast eine super geile Idee, du hast wahnsinnig positives Feedback aus deinem Umfeld, aus deinem Investorenumfeld und das dann nochmal zu challenge in dem Sinne, machen wir jetzt doch nicht, vor allem wenn du dann auch Geld für diesen Pitch eingesammelt hast, das ist ja auch nochmal der Punkt, du gehst auf Investoren und sagst, hey, wir wollen das bauen und dann diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nee, wir schmeißen jetzt alles über Bord, wir machen jetzt was komplett Neues, das macht keinen Sinn.
Ja. Alles machen eine neue Struktur, wir machen alles an. Ja. Ja, so von jetzt auf, oh, das kann ich sehr, sehr gut nachfühlen, ja. Und das erfordert Mut, ja. Und ja, es ist sehr cool, dass er das gemacht hat. Es erfordert richtig Mut, diesen Weg zu gehen, weil es hätte ja auch nochmal schief gehen können. Aber auf der anderen Seite. Ja. Wenn ihr so weitergemacht
genau,
habt, wahrscheinlich
das war auch, also wir standen gefahren, natürlich ne? auch gewisserweise mit dem Rücken zur Wand, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir hatten noch gewisses Geld auf dem Konto und wir wussten noch ungefähr, wie lange wir überleben, wenn wir jetzt so weiter wachsen, wie es damals der Fall war. Und dann gab es ja auch noch den Ukraine-Krieg ist ja gestartet, damit dann ein bisschen diese wirtschaftlichen Themen und Zinswende. Die Zinswende dazu geführt, dass der Risikokapitalmarkt auch kurzfristig zusammengebrochen ist. Das war auch genau diese Zeit. Das heißt, es gab für uns eigentlich keine anderen Optionen, als einfach nur jetzt zu gucken, dass wir unser Produkt skaliert bekommen und auch anfangen, Geld zu verdienen. Auch das, muss ich sagen, war dann eigentlich eine ganz einfache Entscheidung, weil entweder wir machen so weiter und es gibt Mosaik irgendwann nicht mehr oder wir sagen jetzt, wir drehen alles auf links und das war definitiv die richtige Entscheidung.
Ja. Ja, so ein bisschen wie aus dem Loop ausbrechen, ne? Also kannst du nur, indem du quasi alle Leinen loslässt und so ein Salto rückwärts machst. Ja. Ja, krass. Mich würde mal interessieren, weil das ist, wenn du so einen Turnaround machst, also egal, ob man eine Transformation in einem Unternehmen anstößt, in riesigen Strukturen oder auch im Startup, ich glaube, da gibt es vielleicht die eine oder andere Parallele, über die wir mal so nachdenken können. Welche Rolle spielt da so Kommunikation?
Unglaublich große Rolle, weil vor allem, also als Gründer oder CEO oder Führungspersönlichkeiten ist es, glaube ich, leicht, diese Entscheidungen dann für sich selbst auch richtig zurechtzulegen, weil du beschäftigst dich ja teilweise über Wochen damit, bevor man so eine Entscheidung trifft. Aber in der Zeit nimmst du ja dein Team nicht mit, zu Recht, weil man will ja auch nicht irgendwie Unruhe reinbringen. Aber irgendwann gibt es ja den Zeitpunkt, an dem man dann so einen Change-Prozess oder jetzt bei uns in dem Fall neuer Markt und neuer Fokus verkünden muss. Und das führt zu ganz, ganz vielen Themen. Bei uns auch in einem kleinen Unternehmen hat es zum Beispiel dazu geführt, dass Marketing eine weniger wichtige Rolle hat wie Sales plötzlich. Und das musst du richtig kommunizieren und jeden Einzelnen im Unternehmen da auch mitnehmen und erklären, warum man diese Entscheidungen trifft und vor allem auch, welche Auswirkungen das auf die einzelnen Personen hat und Perspektive aufzeigen. Weil manchmal führt es halt dann dazu, dass vielleicht Einzelne denken, oh, schwierig, meine Rolle ist zukünftig weniger wichtig, vielleicht steht sie sogar zur Disposition oder so. Und ich glaube, da muss man halt von Anfang an super transparent und klar kommunizieren, wenn es so ist und auch wenn es nicht so ist, weil sonst verlierst du dein Team in solchen Momenten.
Und wie habt ihr das ganz genau gemacht? Also wirklich, wenn du mal so überlegst, ist so ein Moment, wo so wirklich, wo du gefühlt hast, das ist jetzt wirklich wichtig. Also jetzt muss es irgendwie sitzen, jetzt muss es bei allen ankommen. Wie habt ihr das
gemacht? Also wir haben maximale Transparenz, was Zahlen betrifft und auch was Plan-Ist-Vergleich und so weiter betrifft, einfach damit man so eine gleiche Grundlage hat, gedanklich. Und dann haben wir das ein bisschen wie so einen klassischen Pitch aufgezogen. Also gesagt, hey, wir stehen hier, wir haben eigentlich ein Riesenproblem. Wenn wir das jetzt nicht sofort lösen, dann gibt es Mosaik einfach bald nicht mehr. Und unser Konzept, dieses Problem zu lösen, ist folgendes. Und dann haben wir halt auch ganz klar aufgezeigt, welche Schritte wir gehen, warum wir uns für diesen neuen Markt entschieden haben, wie das Pricing-Modell aussieht, wie die Go-to-Market-Strategie aussieht. Das war eigentlich schon größtenteils ausgearbeitet. Und ich glaube, dadurch ist es dann dem Team auch nicht so schwer gefallen, sich in diesen neuen Arbeitsmodus zurechtzufinden. Aber es hatte natürlich massive Auswirkungen auf alle Bereiche. Also fängt beim Produkt an, dass wir auf einmal ganz andere Features auch brauchen. Im Sales, wie gesagt, was es vorher eigentlich nicht gab, wo wir plötzlich irgendwie Enterprise-Sales machen müssen, wo ganz andere Themen eine Rolle spielen. Und im Marketing, wo es plötzlich nur noch darum geht, Leads zu generieren und nicht mehr darum geht, irgendwie Conversions zu erzeugen. Und auch die Plattformen haben sich geändert. Wir waren vorher viel auf Facebook, Instagram unterwegs und plötzlich war LinkedIn wichtig. Plötzlich haben wir Messen besucht, plötzlich haben wir Events organisiert. Also ganz andere Kanäle auch bedient. Und ich glaube tatsächlich, eigentlich war das gar nicht negativ, auch für keinem Team, weil jeder will ja auch in einem Startup arbeiten, um viel zu lernen, um voranzukommen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut transportiert, dass das eigentlich eine Chance ist, für alle weiterzukommen und sich auch für neue Themen zu öffnen.
Das heißt, ihr habt euch physisch vor eure Leute gestellt oder reingesetzt?
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war physisch auf einem Team-Event, wo wir wirklich in so einem Team-Event-Setting dann abends gesagt haben, hey, wir machen jetzt nochmal 1,5 Stunden Strategie. Und dann haben wir einen kleinen Vortrag gemacht, PowerPoint, quasi die ganzen Sachen vorgestellt und danach sehr viel auch diskutiert, natürlich.
Ja. Und ich meine, so ein Startpunkt zu schaffen ist ja das eine, ja. Aber ich meine, diesen Turnaround dann auch hinzubekommen, ja, den muss man ja auch irgendwie kommunikativ begleiten. Wie macht ihr das so? Ich meine, du kannst ja nicht überall dich neben jeden setzen und morgen so die Motivation-Talk machen. So. Wie, also hattet ihr da eine Strategie? Wenn ja, welche? Oder habt ihr euch da einfach so reinfallen lassen?
Also für mich war das Wichtigste, dass wir erstmal wirklich handfeste Erfolge erzielen, sowohl fürs Team als auch für Investoren, also eigentlich neue Kunden gewinnen in diesem Segment. Das hat auch funktioniert. Also wir hatten plötzlich sehr, sehr große Verträge mit ein paar sehr großen Namen und Brands innerhalb weniger Wochen. Und das, glaube ich, war dann für jeden ganz klar, dass diese Strategie Sinn macht und dass es Sinn macht, sich darauf zu fokussieren. Das heißt, ab dem Moment hatten wir eigentlich keinen Grund mehr, irgendwie intern zu diskutieren, ob das der richtige Weg ist. Das war schon mal, glaube ich, super wichtig. Und auch für unsere Investoren war es natürlich wichtig zu sehen, dass es irgendwie Effekt hat und auch für uns selbst natürlich, weil im Endeffekt war es immer noch eine These, die wir einfach aufgestellt haben. Und natürlich, also wir haben angefangen mit OKRs dann auch zu arbeiten in dieser Zeit, was auch super wichtig war, weil wir halt damit dann nochmal viel besser erklären konnten, was eigentlich die einzelnen Department-Ziele sind und wie die Department-Ziele auf das übergeordnete Unternehmensziel einzahlen und wer dann auch welchen Scope of Ownership in diesem Bereich hat. Und ich kann es nochmal im Marketing zum Beispiel festmachen, weil es in meinen Bereich fällt. Wie gesagt, dass wir halt plötzlich auf diese KPIs nicht mehr Cost per Sign-up oder so geschaut haben, sondern da ist die KPI halt dann Cost per Lead oder Cost per Good Customer Fit Lead zum Beispiel. Also jemand, der dann wirklich aus einem großen Unternehmen zum Beispiel auch kommt. Und anhand dieser Zahlen und wenn es einfach klar definiert ist, glaube ich, dann ist es fürs Team auch viel, viel leichter, so einen Umschwung mitzugehen und die Hintergründe auch zu verstehen. Und vielleicht ist auch der Vorteil, dass unser Team relativ jung ist und hat vielleicht auch noch eine Rolle gespielt, kann ich mir vorstellen.
Du redest die ganze Zeit von Team. Wie viele seid ihr denn überhaupt? 16
Leute. Ja.
16 Leute. Ja, und spannende Frage in dem Zusammenhang vielleicht, was meinst du denn, wie viele Personen es tatsächlich braucht, also die diese Verantwortung übernehmen, um so einen Turnaround zu schaffen?
Ich glaube, wenn die Gründer zusammenhalten und das gemeinsam machen, dann reicht das auf jeden Fall aus. Und wenn man dann halt noch so ein paar Leute im Team hat, die von Anfang an auch gleich Feuer und Flamme sind für das neue Konzept, für die neue Perspektive, dann breitet sich das wie so ein Lauffeuer aus. Und ich muss gerade überlegen, ob wir überhaupt Personal verloren hatten in dieser Zeit. Ich glaube gar nicht tatsächlich. Also alle sind geblieben, alle sind diesen Weg mitgegangen. Und jeder hat im Endeffekt auch verstanden, warum wir das tun. Und ich glaube, dieses Warum ist das ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das wird häufig vergessen, wenn irgendwie also wir merken es auch häufig, wenn unsere Software eingeführt wird, zum Beispiel in großen Organisationen. Da wird dann top-down zum Beispiel entschieden, wir machen mehr mit Videos. Oder wir müssen mehr mit Videos machen. Und um mehr mit Videos zu machen, kaufen wir jetzt eine Plattform ein, die euch das ermöglicht. Und dann sitzen User im Onboarding, die überhaupt nicht verstehen, warum diese Entscheidung gefallen ist und was sie eigentlich mit Videos so anfangen können. Dann müssen wir als Toolanbieter zum Beispiel erklären, wie Videos positiv auf die KPIs einzahlen, welche Formate Sinn machen. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie es eben nicht sein soll, wo einfach dieses Warum nicht kommuniziert wird und die Leute auch nicht mit in den Entscheidungsprozess mit einbezogen worden sind. Das ist nämlich auch das Thema.
Das heißt, du würdest sagen, von der kommunikativen Ansatz her, Video ist schon ein gutes Format, aber wenn das Why fehlt, dann kann man es auch gleich lassen.
Genau, und meistens ist es halt dann, im Personalmarketing ist ein super Beispiel, weil das ist eigentlich häufig ein neuer Bereich ist in vielen Unternehmen und der wird meistens sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Also dann ist halt Personalmarketing zum Beispiel die Stellenausschreibung zu optimieren oder die Karriereseite irgendwie zu pflegen und so weiter. Und dann wird irgendwann gesagt, okay, wir machen mehr mit Bewegtbild oder wir müssen mehr mit Bewegtbild machen, weil die anderen machen das auch. Und dann wird irgendwie dem Personalmarketing-Verantwortlichen gesagt, hey, bis nächstes Quartal müssen wir irgendwie eine Möglichkeit haben, Videos zu nutzen. Aber welche KPIs man eigentlich erreichen will und wo man eigentlich sich oder wo man vielleicht auch KPIs durch Videos verbessern möchte, das wird sich eben nicht so genau angeschaut. Und das war jetzt auch das Thema, womit ich mich die letzten Monate beschäftigt habe, weil wir haben jetzt einen neuen Customer Success Prozess aufgebaut, der halt genau das berücksichtigt. Also wir onboarden unsere User nicht mehr in ein Tool und erklären das Tool, sondern wir haben einen strukturierten Prozess, wo wir quasi erst so eine Ziel-Strategie-Session, so heißt das, machen mit unseren Kunden, wo es darum geht zu verstehen, eben wo steht ihr und wo wollt ihr in den nächsten 12 Monaten hin. Und daraus abgeleitet haben wir dann intern für uns auch so eine klare Roadmap für jeden Kunden, wo der eigentlich wann, wo stehen soll, damit diese Ziele auch erreicht werden, und geben auch passende Formate mit an die Hand, damit das sichergestellt ist, dass nicht halt einfach irgendwas gemacht wird, sondern dass halt das Richtige gemacht wird. Und was meistens passiert, wenn man das eben nicht tut, ist, dann wird irgendwie ein neuer Social-Media-Kanal aufgebaut, dann werden dann so ein paar Videos zwischendurch gepostet, dann sieht man so ein bisschen Reichweite, 100, 200, ist schnell frustriert und sagt man, nee, Videos ist nichts, macht keinen Sinn. Der viel bessere Ansatz ist zu sagen, okay, wo sind wir denn gerade unterwegs als Arbeitgeber? Zum Beispiel auf den ganzen Stellenportalen. Und meine Karriereseite hat eigentlich auch gar nicht so wenig Traffic. Wieso nimmt man nicht erstmal diese Kanäle, wo man eh schon Reichweite hat, und reichert die dann mit Videos zum Beispiel an? Und das, genau das machen wir dann quasi in diesem Onboarding-Prozess mit unseren Kunden zusammen.
Aber wenn ich das richtig verstanden hast, du sagst, Video ist schon momentan State-of-the-Art Kommunikationskanal, um bestimmte KPIs zu treiben, aber es muss Content mit Purpose sein. Ja, genau. Also das, ja, weil genau, sonst funktioniert es nicht.
Content mit Purpose sein, und es ist immer noch Mittel zum Zweck. Es ist nicht, also Video ist nicht das Allheilmittel, sondern im Endeffekt das übergeordnete Ziel ist zum Beispiel, ich möchte als Arbeitgeber transparent nach außen kommunizieren. Da kommen wir wieder zu diesem Change-Prozess zurück. Was bringt es mir, wenn ich Leute zum Beispiel hire, die meine Werte, meine Kultur, meinen Change-Prozess, den ich vielleicht gerade durchgehe, gar nicht leben? Und Videos sind halt ein super schönes Mittel, um genau das nach außen in Transparenz zu kommunizieren. Wir hatten jetzt gerade auch ein Webinar mit zum Thema internationales Recruiting, auch da. Da entscheiden sich Leute, nach Deutschland zu ziehen für einen Arbeitgeber und sind dann in einem Unternehmen, wo sie gar keinen Einblick haben. Wie schön wäre es denn, wenn man wirklich ehrliche, authentische Videos zeigt auf der Karriereseite, wo sich Mitarbeitende vorstellen, wo man zeigt, wie die Arbeit abläuft, welche Werte man lebt. Dann ist die Entscheidung für zum Beispiel Leute nach Deutschland zu kommen, für dich als Arbeitgeber, viel, viel leichter, oder für einen potenziellen Bewerber viel, viel leichter. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du in Deutschland hirest. Ist ein Riesenthema.
Ich meine, du beschäftigst dich jetzt extrem viel mit dem Thema Kommunikation. Ne? Was würdest du sagen, wo sich das hinentwickelt? Ich meine, wir haben es vorhin mal kurz aufgemacht, wir befinden uns gerade in einem massiven Zeitalter des Wandels, ne? Also es verändert sich gefühlt fast alles gerade, ja, ausgelöst durch Kriege, gesellschaftspolitische Themen, die ganz aktuell und auch brisant sind. Unternehmen denken sich komplett neu um. Wir sind so in einer binären Welt, die einen, die voll versuchen mitzumachen, noch nicht so richtig wissen, wie. Es gibt so die paar Vordenker und Vormacher und dann diejenigen, die auf der anderen Seite stehen, die wollen wir gar nicht so. Was meinst du, was so der Next Step of Communication ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mir schon lange...
Ja, also ja. Das frage ich mich auch gerade. Ich frage mich da auch gerade drum. Ja. Next Step of Communication.
Also es wird
ja.
Auf jeden Fall, glaube ich, noch schneller, hochfrequentierter, wie es jetzt der Fall ist. Also da bin ich mir relativ sicher. Auf der anderen Seite, diese asynchrone Kommunikation, glaube ich, die wird vor allem in vielen Unternehmen immer wichtiger, weil ich glaube, einer der großen Effizienzhämmer ist es auch, dass viele Sachen über Telefonate, Meetings und so weiter erledigt werden müssen. Und asynchrone eingesetzte Videos, und dann kommen wir auch wieder zum Thema Kommunikation zurück, sind ein super hilfreiches Mittel, um trotzdem seine Themen zu transportieren, aber gleichzeitig halt transparent und hochfrequentiert zu kommunizieren. Und wenn ich mich jetzt in mich als Gründer hineinversetze und ich müsste jetzt mit, obwohl wir eigentlich ein kleines Team haben, aber mit allen 16 Leuten irgendwie einmal im Monat quatschen, um jedes Mal wieder den ganzen Input, den man irgendwie von Kundenseite bekommen hat, zu transportieren, dann brauche ich dafür enorm viel Zeit. Wenn ich dafür aber Videobotschaften gezielt nutze, die ich zum Beispiel in Slack poste oder sowas, dann ist es eine Sache von einer Viertelstunde, 20 Minuten und bringt dem Team zum Beispiel unglaublich viel. Und solche Beispiele, also ich glaube, diese asynchrone Kommunikation, die muss viel wichtiger werden und die wird auch gerade viel, viel wichtiger und wird auch viel, viel mehr genutzt. Und ich glaube, wir Startups und so sind da schon lange dabei und schon lange drüber, aber viele sind noch gar nicht so weit, aber das kommt jetzt. Und für uns Startups ist es eine gute Frage, was als nächstes jetzt passiert. Also dieser ganze KI-Hype ist ja auch interessant. Wir nutzen KI auch sehr, sehr viel, um Informationen aufzubereiten. Haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, wir beide. Weil es halt ein schönes Tool ist, diesen Informations-Overload, den man vielleicht hat, zu strukturieren und dann auch an die richtigen Personen zu leiten. Also mit Produktfeedback machen wir das zum Beispiel so. Calls werden mit Erlaubnis von den Personen dann transkribiert, zusammengefasst und automatisiert ans Produkt weitergeleitet. Beispielsweise hat man sich auch wieder viel gespart.
Ja. Weißt du, was ich glaube? Und du hast gerade was ganz Entscheidendes gesagt. Also zwei Dinge hast du gesagt. Du hast zu einem gesagt, Zeit und dann visuelle Kommunikation. Also der Mangel an Zeit, den gibt's meiner Meinung nach nicht. Ja? Also ich glaube, es ist einfach, es gibt bloß die Unfähigkeit zu entscheiden, dass ich Zeit habe, ja, und die richtigen Dinge an der richtigen Stelle zu tun. Ja? Es gibt Stand heute schon wahnsinnig viele Gehhilfen, ja, oder Gehstützen, die dich unterstützen dabei, ja, Zeit besser zu nutzen, ja. Also angefangen mit so, was hast du vorhin auch gesagt, also klassisch Textarbeit erledigen zu lassen von Bots, ja. Und natürlich muss man dahinter nochmal drüber gucken, aber du musst dich nicht irgendwie stundenlang hinsetzen und dann nochmal ein Protokoll von irgendwas schreiben. Das geht innerhalb von wenigen Minuten, ja, also das wird ein paar 30 Sekunden in der Verarbeitung und dann muss man da wirklich nochmal vernünftig drüber gucken, ob da nicht irgendwie jemand halluziniert hat oder irgendein Quatsch steht, ja, aber das ist so wertvoll, weil man, also geschriebenes Wort, das ist ein bisschen wie früher, man gesagt hat so, wer schreibt, der bleibt, ne, aber das ist schon auch wichtig, um so einen Punkt und so Action Points nach Meetings irgendwie rauszuholen. Und ich glaube ja, dieses Wissen teilen, was du vorhin gesagt hast, das ist key, ja. Aber wie schafft man das denn, wenn man eine Konzernstruktur aufgebaut hat und du kannst ja nicht irgendwie in vier Firmen irgendwie da gleichzeitig rumhopsen. Du willst aber trotzdem, dass jeder die Möglichkeit hat, Zugang zu haben und Video, Vcast, wie auch immer man das nennen soll, oder so ein Daily Update. Ich glaube ja, also Next Level ist irgendwann wahrscheinlich, dass man das zwar schon noch persönlich anstößt, ja, und füttert. Aber das, was zum Beispiel Dominik von Brück mit seinen Leaders of AI macht, dass ein CEO oder ein COO oder in welcher Rolle er auch immer als Account Manager im Sales Team quasi seinen Bericht abgibt, dass du eigentlich deine KI-Assistenten antrainierst und dann daraus ein Video KI-Cast machst, der ja sehr du bist, weil KI das kann. Natürlich diese ganze Angst davor, Deepfakes zu machen, ne? Aber ich glaube, gerade im Unternehmenskontext ist es eine Riesenchance zu skalieren. Extrem zu skalieren.
Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Also wir hatten, ich meine, Mitgründer haben auch mal so einen kleinen KI-Talk gemacht dazu. Ich glaube, es hängt extrem davon ab, welchen Anwendungsfall man sich anschaut. Wo ich mir super vorstellen kann, ist in diesem ganzen Learning-Bereich im Sales auch, weil ich glaube, das ist technologieoffener, wo ich mir so ein bisschen Gedanken mache, wie das Feedback des Marktes und auch von sozialen Medien sein wird, wenn ich zum Beispiel im Employer Branding oder Personalmarketing anfange, generative AI für Videos zu nutzen, wo ich vor allem dann Personen oder Mitarbeitende quasi darstellen lasse. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Also ich, nicht weil KI das nicht kann, sondern einfach aus dem Grund, dass es KI in dem Moment ist. Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, in diesem Kontext werden wir wahrscheinlich noch sehr, sehr lange echte Leute vor der Kamera haben. Und in dem ganzen Learning-Bereich, wird es, glaube ich, sehr, sehr bald nur noch KI-Content geben. Da arbeiten wir auch super intensiv dran, dass wir das in den, vor allem datenschutzkonform natürlich, in den Markt kriegen. Es ist eine wahnsinnige Chance für die ganze Video-Content-Erstellung. Wenn man sich überlegt, wie lange man für Videos noch vor kurzem gebraucht hat, teilweise Wochen bis Monate, und jetzt kannst du den Prozess auf Minuten runterbringen, ist das der Hammer.
Absolut, absolut. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, ja. Und ich glaube ja auch ganz fest daran nach wie vor, der Mensch wird trotzdem relevant sein. Es geht mehr um das Thema Mensch-Maschine-Interaktion.
Es ist ein Werkzeug, es ist ein Tool. Und so muss man es eigentlich auch sehen.
Genau.
Es wird leider nicht von allen so gesehen, ja. Aber ja.
Deswegen gibt es ja uns, wir sprechen drüber und versuchen allen so ein bisschen die Angst zu nehmen.
Also ich muss sagen, ich habe so viele KI-Touchpoints in meinem Arbeitstag. Lass es 100 sein, locker, im Schnitt. Ich habe es überall in meinen Prozessen
echt, ja?
drin.
100, krass, okay.
Im Sales, im Scripting, also überall nutze ich es. Natürlich viel GPT, aber auch andere Lösungen. Und wir haben es ja auch in unserem Tool selber einige Anwendungsbereiche drin, die ich zum Beispiel für Videocuts dann viel nutze. Also.
Ja, jetzt hier gerade, wo wir sind, ja, da passiert es ja, halt genau. auch, ne? Also. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so wenn du sagst 100 Mal an?
Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, vielleicht sind es zwischen 50 und 100, aber es ist schon.
Na, ich überlege gerade für mich, wie viel das bei mir ist, obwohl ich, wenn ich drüber nachdenke, mit wie vielen Menschen ich kommuniziere, auf wie vielen Kanälen, kommt wahrscheinlich genauso also hin.
Jede
ja,
E-Mail also, macht einen KI-Check.
Weil ich schreibe ja gar nicht. Ich tippe ja fast, genau, ich tippe ich fast nicht. Gar nicht mehr. Also ich spreche nur noch, ja. Ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich mir so eine Plaut hole. Kennst du das?
Ja.
Das ist so eine Karte, das ist so ein quasi wie so ein richtig, so ein KI-Diktiergerät, ja. Damit ich so Prozesse optimiere und nicht immer so von einem Tool ins nächste springe. Das überlege ich tatsächlich gerade.
Das ist cool.
Weil es sind ja trotzdem noch.
Ja,
kennst du das?
Unbedingt
Cloud,
anschauen.
Ja. Wäre mein Workhack.
Ja,
mein Hammer. Workhack.
Ja, weil das von Tool in Tool springen ist tatsächlich die Schwierigkeit. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe gestern 30 E-Mails rausgeschickt. Nur diese 30 persönlichen E-Mails, die ich rausgeschickt habe, die sind eigentlich persönlich, aber ich diktiere die mit Hilfe von KI. Dann lasse ich sie formulieren und lasse sie nochmal checken und dann verschicke ich sie. Und das sind schon wieder 3 Touchpoints pro E-Mail. Also das summiert sich.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, in welchem E-Mail-Programm ihr unterwegs seid, aber ich bin schon an der Schwelle, dass ich sage, ey, Evil, ja. E-Mail nervt mich. Und wenn mich irgendwas nervt, ich weiß, ich muss da noch unterwegs sein, weil großer Teil der Kunden da unterwegs ist. Es ist noch ein, ich würde nicht mal sagen, the state-of-the-art Communication Tool, ja, aber es ist noch ein sehr etabliertes Format, ja. Zum Thema Kommunikation. Aber wenn irgendwas nervt, ist es für mich immer so ein Zeichen, da wird irgendwas irgendwann abgelöst. Ja? Das ist so ein bisschen wie früher, wenn wir so beim Thema Video bleiben, ich weiß nicht, diese Evolution der Social-Media-Formate. Ja? Die meisten, die irgendwann gescheitert sind, die haben irgendwann genervt. Also ja. Es soll jetzt kein Shitstorm auf StudiVZ und Co. sein, ja, aber irgendwann hat es funktionell genervt, ja. Und auch MySpace zum Beispiel, ja, und wie sie alle heißen, ja, die gibt's ja alle nicht mehr so in der Form. Jedenfalls nicht, dass sie groß benutzt werden, ja. Und ich glaube, was Tools, die Kommunikation wirklich gut gemacht haben und die sich wirklich etabliert haben, ja, wir haben eins wirklich begriffen, dass wir, die hier vorne dran sitzen, immer wieder an diese Schwelle kommen, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, immer wieder dahin kommen zu sagen, das muss doch nochmal besser gehen. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt, der so in Usability und Prozessschritten, ja, besser ist, dann funktioniert. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weswegen Canva so hochgekommen ist, ja. Und also es hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich mal in meinem Unternehmen komplett jegliche Marketingproduktion in Canva mache, also Großteil der Marketingproduktion, ja, anstelle in der Creative Suite, was halt vor 15 Jahren noch State of the Art war, ja. Und was das halt dann für die Menschen bedeutet, die dann da einfach sich umlernen etc., ja. Und ich glaube, E-Mails
sind next. Da bin ich voll bei dir. Also ich finde auch E-Mails, es ist ineffizient, es ist nicht in Echtzeit, es ist aufwendig, verhältnismäßig aufwendig, also da bin ich voll bei dir. Und zu dem Thema mit Canva, das ist und Adobe Suite, das ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel, weil das ist ja auch das, was uns treibt. Ich hatte letzte Woche und vorletzte Woche hatte ich ein Testing mit einem potenziellen Kunden. Mal schauen, hoffe, dass sie bald Kunde werden. Die haben nicht in der Adobe Suite, aber noch ein ähnliches, vergleichbares Tool, ich will es jetzt nicht nennen, aber ein vergleichbares Toolset genutzt. Und für so ein Video dann eigentlich, also in dem Fall waren es 7 Tage, haben sie gebraucht, aber es war noch nicht zu Ende, weil es war immer noch so, dass es nicht freigegeben werden konnte, designtechnisch. Und dann habe ich zwar aus dem Fenster gelehnt, aber gesagt, hey, nimm das ganze Rohmaterial mal mit in unser Testing-Call und wir probieren das jetzt mal in dieser halben Stunde KI-basiert bei uns auf der Plattform zu machen. Und ich glaube, wir haben 5 Minuten länger gebraucht, im Endeffekt waren es 35 Minuten, aber wir haben ein sehr langes Video, wo absolut unvorteilhafte Aufnahmen drin waren mit Audio und so weiter, wirklich super schön hinbekommen. Und wenn man sich dann mal überlegt, diese 7 Tage, die wir uns da gespart haben, und man das dann mal auf die ganze Welt ausbreitet, was gerade an Zeit investiert in Videos oder in E-Mails, die man in der Welt schreibt, dann fragt man sich schon so ein bisschen, mit was beschäftigen wir uns eigentlich den ganzen Tag und wie weit können wir eigentlich schon sein, wenn wir viel schneller uns anpassen
würden. Ja, 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 was das an Potenzial ist in Zeit und Geld, ne? Also auf jeden Fall. Nele, ich glaube, wir könnten noch Stunden weitermachen. Wir kommen von einem ins nächste. Ist richtig gut, ist richtig gut. Ich würde gern trotzdem zum Abschluss kommen und lieber in einer zweiten Folge nochmal ansetzen, weil ich glaube, wir haben einige Themen, die wir, glaube ich, noch aufmachen könnten. Und deswegen stelle ich dir jetzt vorerst die Abschlussfrage. Nele, ich würde gerne von dir wissen, in deiner Rolle als Gründer, als CEO, der in verschiedenen Rollen im Unternehmen unterwegs ist, ja, gibt es etwas, ein Tool, eine Routine, etwas, was deinen persönlichen Arbeitsalltag massiv positiv beeinflusst hat? So dein persönlicher Workhack?
Eigentlich 2 Sachen. Einmal vom Tool her gibt es ein wahnsinnig geiles Tool, mit dem man KI-basiert seine Tasks priorisieren kann. Das nennt sich Reclaim. Reclaim, also Re und dann Claim.
Reclaim.
Genau, Reclaim. Der Name ist dann auch Programm. und das ist unglaublich wertvoll, weil man damit halt sehr, sehr gut so ein bisschen das Timeboxen, was ja eigentlich so eine klassische Methode ist, ne, aber halt das nochmal KI-unterstützt machen kann. Und das ist, glaube ich, immer so die Herausforderung. Du kannst dich ja den ganzen Tag, vor allem als Gründer, mit alles beschäftigen, wenn du Lust hast. Und am Ende hast du gar keinen Kopf mehr frei oder so. Und damit kann man halt sehr, sehr schön sich selbst am Anfang der Woche seine Prioritäten setzen. Und nach diesen Prioritäten werden dann deine Tasks auch eingeteilt. Unglaublich wertvoll.
Und das Zweite?
Das generelle Timeboxen. Also ich versuche das ein bisschen miteinander zu kombinieren. Dass ich wirklich ganz strikt bin, was meinen Kalender betrifft und ich zum Beispiel auch ich überziehe eigentlich nie Meetings und wenn wir Meetings überziehen müssen, im Team zum Beispiel, dann sage ich immer, hey, ich bin raus, ich habe jetzt mein nächstes Thema, wir können gern, wenn es halt noch mehr Gesprächsbedarf gibt, dann stellen wir nochmal ein extra Meeting dafür ein und das hilft auch wahnsinnig, wenn man am Ende des Tages dann nicht das Gefühl haben will, oh, ich habe jetzt die Hälfte nicht geschafft oder man hat die Hälfte wirklich nicht geschafft und hilft auch so ein bisschen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil ich finde, Meetings und Meetingstrukturen nicht einzuhalten, ist das Schlimmste, was für die Produktivität, für sich selbst und im Team passieren kann und das gibt es ja genug Parodien davon, von diesem Thema. Ich glaube, viele Meetings könnten E-Mail sein. Auf der anderen Seite können viele Meetings halt auch auf das Wesentliche beschränkt werden. Und das ist etwas, was ich versuche, nicht immer klappt, aber versuche, sehr konsequent umzusetzen.
In diesem Sinne, Nele, herzlichen Dank für deine Zeit. Wir machen jetzt Stopp, weil du musst ins nächste Meeting. Ich auch. Wir machen jetzt einen Timestamp. Und wir hören uns und sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.